Name ist Ricarda Gasser, ich bin aus Tirol und von Beruf bin ich 27 Jahre und von Beruf bin ich Religionslehrerin. In meiner Jugend und Kindheit habe ich keine so lebendige Beziehung zu Jesus und zu Gott gehabt, weil ich eine schwierige Kindheit gehabt habe. Ich habe mir gedacht, ich habe sehr oft an Gott gezweifelt und ich habe mir gedacht, wenn es ihn überhaupt gibt, falls es ihn gibt, dann interessiert er sich anscheinend nicht so für mich und für meine Probleme. Und ich habe sehr große Probleme gehabt. Ich habe mich innerlich sehr abstoßend und äußerlich sehr abstoßend gefühlt und sehr ungeliebt. Ich habe immer so gefühlt, als wäre ich es nicht wert, von irgendjemandem geliebt zu werden. Und dementsprechend war eben meine Beziehung zu Gott. Ich bin in eine schöne Familie hineingeboren. Ich hatte einen guten Papa gehabt, eine gute Mama. Aber dann, als ich 2 Jahre alt war, wurde meine Familie vor einem schweren Schicksalsschlag heimgesucht. Ich kann mich noch genau erinnern, es war so ein Abend, ein Arbeitstag. Und wir haben gewartet, bis mein Papa von der Arbeit heimkommt. Ich mit 2 Jahren, meine Schwester, die war erst 4 Monate und meine Mama wird so 28 Jahre gewesen sein, also fast in meinem Alter. Und mein Papa war Tischler. Er hat in so einer große Fabrik in Imst gearbeitet, in Tirol. Die nennt sich Pfeiffer. Und wir haben gar nicht weit davon entfernt in einer Wohnung gewohnt. Und sein Arbeitsweg war eigentlich auf 5 bis 10 Minuten. Und so haben wir halt am Abend, wie immer, aus dem Fenster geschaut und gewartet, bis mein Papa heimkommt. Und wir haben schon gesehen, dass er schon aus der Fabrik kommt und haben uns gedacht, es kann sich nur noch ein paar Minuten handeln. Die Knödel waren schon am Herd und meine Schwester hat im Bettel geschlafen und ich war mit meiner Mama im Haus, im Stiegenhaus. Und plötzlich blitzt es so und ich sage nur zu meiner Mama, Mama, schau Lichti, und mein Papa kommt nicht nach Hause. Und ein paar Minuten später hat dann die Nachbarin angerufen bei meiner Mama und gefragt, ob das ihr Mann ist, der da unten liegt. Und es hat ihm eben genau der Blitz getroffen und er ist da beim Holz, bei der Kette hinein und unten beim Fuß wieder raus. Und wir haben natürlich sofort, oder meine Mama hat natürlich sofort den Notarzt verständigt, aber der Notarzt hat sich leider verfahren und jetzt war einfach sie haben ihn zwar wieder belebt, aber es war im Gehirn schon so viel ohne Sauerstoff so lang und so abgestorben, dass er von dem Zeitpunkt weg schwer behindert war, also ein schwerer Pflegefall. Er war im Rollstuhl und hat aber weder essen noch reden noch irgendwas bewegen. Er hat nur blinzeln können und sonst nichts mehr. Und so war natürlich bei uns in der Familie fast regelmäßig, also es war regelmäßig im Monat 1-2 Mal die Rettung da, der Notarzt und hin und wieder auch der Nothubschrauber. Meine Mama hat sich ganz alleine mit 28 Jahren um den schweren Pflegefall gekümmert und hat natürlich nur 2 kleine Kinder im Alter von 2 Jahren und 4 Monaten. Und deshalb war die Kindheit natürlich nicht immer sehr leicht. Und ich habe nie gekannt, mit meinem Papa reden oder von ihm in den Arm genommen werden können. Und das hat mir einfach gefehlt. Und natürlich habe ich dann schon sehr früh selber Verantwortung übernommen. Ich habe geschaut, dass meine Mama sich zumindest nicht in der Schule um mich kümmern muss, sondern dass ich Hausaufgaben. Ich habe immer alles versucht, selber zu machen. Und bin dann aber schon als Kind in so ein Leistungsdenken gerutscht. Ich habe immer gewusst, oder immer so das Gefühl gehabt, ich muss die Familie zusammenhalten und ich muss schauen, so wie einen Papa ersetzen. Auch in der Hausarbeit oder in Holzarbeit, was halt so die Männer im Haus machen. Ich habe das immer versucht zu übernehmen und habe natürlich auch in der Schule und alles mich selber darum gekümmert. Und das hat auch Vorteile, ich bin früher selbstständig geworden, aber es hat mir irgendwie viel so gefehlt und innerlich war ich einfach immer so im Stress und so in der Einsamkeit, weil meine Mama hat sich nur so bemühen können, sie kann nicht beide Elternteile ersetzen, obwohl sie sich sehr, sehr bemüht hat. Und da sind halt als Kind natürlich schon viele Zweifel gekommen und warum und wieso und es war dann auch sehr schwierig, dass ganz ein enges Familienmitglied von mir ziemlich in den Alkohol gerutscht ist und das hat mich auch sehr belastet und oft mit Suizid gedroht hat, auch vor meinen Augen. Und es sind ganz viele Dinge passiert. Natürlich hat meine Mama aufgrund dessen, dass der Papa auch in Reha-Kliniken war, hat sie mich oft an Verwandte, also nicht absichtlich, aber halt abgeben müssen, meine Schwester und mich. Also haben sich oft Verwandte um uns gekümmert, die uns nicht alle sehr wohlgesonnen waren. Und da war in mir einfach so kindliches Urvertrauen ganz viel zerstört und weg. Die Verwandten, die haben, also einige haben mich sehr gut behandelt, aber bei manchen habe ich mich auch nicht sehr angenommen gefühlt. Und wie gesagt, das mit dem Alkohol und mit dem Suizid, also die Person hat dann vor mir gesagt, sie bringt sich jetzt um und sie hat sich schon eingesperrt im Raum und es war Chaos und sehr viele Erinnerungen aus meiner Kindheit, die nicht positiv waren. Und das habe ich natürlich dann auch ins Jugendalter mitgenommen. Und meine Mama, die ist dann in der Zeit, in der sie meinen Papa gepflegt hat, in die Esoterik gerutscht, weil sie hat natürlich einen Sinn und einen Halt im Leben gesucht und den hat sie da zumal in der Esoterik gefunden. Also sie hat Tarotkarten und Runen gelegt, sie hat gebändelt, Bachblüten. In unserem Haus waren an jeder Ecke, an jedem Fenster ein bis zwei Traumfänger und Buddha-Statuen und Pyramiden und sie hat Reiki-Kurse gemacht. Sie hat auch den Reiki-Meister absolviert und dann auch meine Schwester und ich, wir sind da mitgegangen und haben auch so einen Reiki-Kurs absolviert und haben viele Hexenbücher gelesen und gehabt und viele Esoterik-Bücher und wir haben da halt eine Zeit lang unseren Halt gesucht und sind da sehr tief eingerutscht in die Esoterik, Magie, Okkultismus, was sicher auch nicht sehr positiv war und nicht zur Beziehung zu Gott bei mir beigetragen hat. Aber ich habe es sogar so weit gegangen, dass ich oft bei Pflanzen, die schon am Eingehen waren, bin ich hergegangen und habe versucht, mit Esoterik und mit Reiki die Pflanzen und Blumen zu retten in unserem Haus. Und ich kann mich genau noch erinnern, am 28. November, das war am Mittwoch, dritte Stunde Religion, hat Gott zum ersten Mal so in mein Leben gesprochen. Ich habe ihn nicht akustisch gehört, aber ich habe genau gespürt, dass jemand mit mir spricht. Also Mittwoch, dritte Stunde Religion und ich war im Gymnasium und es hat an der Nebenklasse an der Tür geklopft, also eine Klasse weiter. Und aber in dem Moment hat in mir was gesagt, das ist für die. Und ich habe genau gewusst, dass das jetzt der Besuch da an der Klassentür eigentlich für mich ist. Und 2 Minuten später hat es an meiner Klassentür geklopft. Und die Religionslehrerin hat die Tür aufgemacht. Ich war schon beim Zusammenpacken, weil ich habe ganz genau gewusst, das ist jetzt die Mama. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und die Mama ist tränenüberströmt in der Tür gestanden und ich habe gewusst, dass jetzt mein Papa gestorben ist. Also 2001. Ich war so 11, 12 Jahre. Und keiner hat irgendwas geredet in der Klasse, weder die Lehrerin noch meine Mama noch ich. Wir haben genau alle, also ich habe gewusst, was passiert ist. Und ich bin einfach aufgestanden und mitgegangen und wir haben noch minutenlang geschwiegen. Ich habe ja genau gewusst, was passiert ist. Aber Gott hat mich da schon richtig beruhigt. Er hat mich so vorbereitet, ein paar Minuten vorher, wie beruhigt, damit ich die Fassung bewahren kann und damit ich einfach innerlich, ich war so ruhig gestellt. Und viele haben sich oft gedacht, ja, jetzt ist der schwere Pflegefall aus der Familie weg und jetzt geht es der Familie besser, aber es war nicht so, so schwer es vorher war, aber wir waren immer noch eine Familie. Und ab dem Zeitpunkt weg war es für mich aber wie, als war die Familie so auseinandergebrochen, weil er einfach trotzdem das Zentrum der Familie war und alles zusammengehalten hat. Und ein paar Monate später hat Gott wieder, also dort hat er mir eigentlich wirklich das Leben, einmal von mehreren Male, wo er mir das Leben gerettet hat, da war ich dann mit meiner Familie, mit meiner Mama, mit meiner Schwester im Urlaub in Italien und sie wollte einfach irgendwie wieder, nach dem Tod vom Papa wieder was Gutes einmal tun und deswegen hat sie gesagt, wir fahren im Urlaub, es war einer der ersten Urlaube, der erste Urlaub, weil wir seien vorher nie in Urlaub gefahren, es ist ja nie möglich gewesen. Und dann gibt es in Italien so in Jesolo die Einkaufsstraße und jeder hat gesagt, es ist so familiensicher, da kann gar nicht was passieren und da kann sie ruhig die Kinder mal allein lassen. Und deswegen sind meine Schwester und ich sind alleine mit so einem Wagen gefahren. Also das ist wie eine Kutsche, nur mit Rädern zum Dritten. Und meine Mama hat gesagt, sie wartet da drüben im Restaurant. Und dann hat sie gewartet und wir sind so gefahren und plötzlich müssen wir stehen bleiben, weil da so eine Menschenmenge war. Und dann sitzt sich ein Mann einfach zwischen uns in die Kutsche. Und meine Schwester hat überhaupt nichts gemerkt, dass das jetzt vielleicht eine gefährliche Situation sein könnte oder dass wir aufpassen müssen. Aber in mir hat einfach wieder was genau gewusst, als hat wieder jemand eingesprochen, pass jetzt gut auf, pass ganz gut auf und beruhigt die. Ich zuerst schon immer gedacht, er will nur die Handtaschen stehlen, aber dann ist er sexuell übergriffig geworden und es hat keiner, entweder hat keiner was gemerkt in dem Massenmenschenmengeauflauf oder es wollte keiner sehen, aber er war halt übergriffig und hat dann immer versucht, den Wagen mit uns in die Seitengasse zu lenken. Und zuerst hat er versucht, mich davon zu überzeugen und dann hat er, weil ich natürlich gesagt habe, nein, und es ist nicht erlaubt und wir dürfen nur da fahren und er hat noch versucht, mit Gewalt immer hinüber zu lenken und dann habe ich wirklich innerlich angefangen zu beten und habe richtig zu Gott gesprochen und habe gesagt, hilf mir und rette mich und ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe genau gewusst, meine Schwester und ich, wir sind jetzt in Gefahr und die Situation kann völlig schief gehen, aber ich habe nicht gewusst, wie ich uns da rausholen kann. Und ich bin halt dann einfach immer schneller getreten und es war dann nach dem Gebet so, als hat mir jemand genau gesagt, was sie jetzt zu tun haben. Ich habe dann gewechselt, so dass ich fahre und nicht mehr meine Schwester. Ich bin schneller gefahren, damit er nicht so die Möglichkeit hat, uns da einzulenken. Und als es dann gar nicht mehr gegangen ist und er schon wirklich unfreundlich war und wieder übergriffig und ich habe dann auch Angst um meine Schwester gehabt und dann habe ich einfach so gesagt, hallo Mama. Es ist so aus mir ausgerutscht, ich habe gar nicht gedacht, was ich sage. Und dann ist er sofort abgehaut und abgesprungen und hat gesagt, er muss weg. Und dann war ich mal beruhigt und habe den Wagen zurückgegeben und habe sofort wollte wieder sofort mit meiner Schwester die ganze Straße hinunter zu meiner Mama. Aber das war eben dann die ganze Straße, wo man retour. Und ich habe meine Schwester an der Hand gepackt und plötzlich berührt mich jemand am Arm und schreit mich an, warum hast du mich angelogen und deine Mama war nicht da und er war wieder da und ich war voller Panik und ich habe aber gebetet, ich weiß nicht warum und ich habe gebetet und Gott hat mir genau gesagt, wie ich mich zu verhalten habe, was ich tun muss und wir haben es dann schlussendlich geschafft, aus der Situation zu kommen und bis zu meiner Mama und dann war er weg. Aber da hat Gott mir eigentlich das zweite Mal, wenn ich so zurückschaue, zu mir gesprochen und mein Leben gerettet. Nach dem Tod von meinem Papa hat meine Mama in der Nacht ein Erlebnis gehabt. Eigentlich zweimal, aber ich glaube, das nach seinem Tod war das ausschlaggebende Erlebnis. Ich habe nie ganz genau gefragt, meine Schwester, die hat auch so ein Erlebnis gehabt, und ich habe nie mitgetraut, genau zu fragen, wie es abgelaufen ist. Aber jedenfalls hat das dazu beigetragen, dass sie am nächsten Tag die ganzen Esoterik-Sachen verschmissen hat. Also wir sind mit ganzen Waschkörbe voll Autos zum Müllplatz gefahren und sie hat alle Bücher verschmissen, jeder Buddha. Und statt Buddha war dann Mutter Gottes, ist eingezogen in unser Haus. Die ganzen Traumfänger hat sie verschmissen. Alles, was mit Esoterik zu tun hat. Wir waren in jedem unserer Zimmer und auch mein Zimmer und ich habe mich schwer von meinen Hexenbüchern getrennt. Da sind auch so Zaubersprüche drin gestanden und ich wollte mal in der Volksschule oder Hauptschule, nein, Gymnasium war ich da schon einen Liebestrank zaubern, aber ich habe in meiner Klasse niemanden gefunden, dem ich den geben wollte. Und da war ich mir echt schwer davon getrennt, aber meine Mama hat darauf bestanden, dass wir alles verschmeißen, was mit Esoterik zu tun hat. Und das haben wir dann eben gemacht. Und sie hat dann angefangen, in die Messe zu gehen, Bibel zu lesen, hat angefangen, Einkehrtage zu besuchen und ist dann immer regelmäßiger in die Messe gegangen, also nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche. Und sie wollte mir sogar Bibelunterricht geben, aber ich war dankend abgelehnt, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin nämlich so schön in die Pubertät gerutscht und meine inneren Kämpfe, meine Depression und das ist immer schlimmer geworden. Und es war so, dass ich oft am Heizkörper gelehnt bin und habe stundenlang geweint. Und ich habe oft nicht gewusst, woher meine tiefe Traurigkeit kommt. Es war für mich wie eine Krankheit. Es war einfach unmöglich, da rauszukommen. Ich war dann so weit, dass ich mir eigentlich sogar das Leben nehmen wollte. Ich war dann eines Tages wieder in meinem Bad, ich habe ein eigenes Bad oben gehabt und bin im Bad geguckt und habe schon meinen Medikamentenschrank ausgeräumt und so Medikamente auf einen Haufen gesucht, aber es war nicht nur Aspirin. Aber ich wollte einfach eigentlich meinem Leben ein Ende setzen, weil ich habe keinen Sinn in meinem Leben gefunden. Ich habe keinen Sinn und kein Ziel und nicht gewusst, wofür bin ich da. Was man vielleicht noch wissen muss, als Kind, als mein Papa noch gelebt hat, war meine Mission und mein Lebensziel, dass ich Ärztin wäre und ihn heil und gesund mache. Und darauf habe ich seit der Volksschule hingearbeitet. Also ich habe sofort mich informiert, was muss ich nach der Volksschule für eine Schule weitergehen, damit ich Ärztin sein kann. Und dann hat meine Mama eben erzählt, da muss man Gymnasium, Matura, Reifeprüfung und studieren. Also habe ich mich bemüht und als ich einmal in der Volksschule 3-2 Jahre gehabt habe, da war ich schon verzweifelt und wollte mich schon unter der Decke umbringen, weil ich mir gedacht habe, so kann ich nie meinen Papa gesund machen mit 3-2 Jahren. Und dann eben bin ich sofort von der Volksschule ins Gymnasium gewechselt, weil ich gewusst habe, da kann ich dann Ärztin sein und danach studieren. Und dann eben mit 12 Jahren war mein das Ziel auch verschwunden. Mein Papa hat nicht mehr gelebt und das war einfach mein Inhalt, das war mein Ziel. Und ich habe mir gedacht, ich kann ihn und noch viele andere Menschen retten. Und den Glaube, zu dem meine Mama dann gefunden hat, mit dem habe ich mich einfach nicht so anfreunden können. Ich bin nur ihr zuliebe in die Messe und aus Gehorsam und einfach, manches Mal habe ich sogar mit ihr Rosenkranz gebetet, auch aus Liebe zu ihr und aus Gehorsam. Aber innerlich war ich einfach eine Jugendliche, mit der es bergab gegangen ist. Und dann Oberstufe, Gymnasium, sind noch falsche Freundeskreise dazugekommen. Da wollte ich natürlich noch jedes Wochenende ausgehen und Alkohol und trinken. Und ich habe auch Freunde gehabt, die mit Drogen Kontakt haben, die jetzt, wo ich so letzte Informationen gehört habe, auch noch mit Drogen zu kämpfen haben. Das waren meine Freunde damals. Und es waren sehr viele Situationen, die gefährlich waren und wo ich heute zurückschaue und sehe, wie Gott mich wieder beschützt hat. Und auch Situationen, wo ich einfach nur aus dem Grund nicht mitgemacht habe, beim Drogen oder sonst was, weil ich mir gedacht habe, wenn es Gott wirklich gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch den Himmel und dann, was würde sich mein Papa nachher denken, wenn ich da jetzt mitmachen würde. Und ich war nicht sehr begeistert vom Glauben, aber die Muttergottesmedaille, die mir meine Mama geschenkt hat, habe ich trotzdem immer bei mir getragen. Und wenn ich ausgegangen bin, habe ich sie dann halt irgendwo versteckt. Aber ich habe sie wirklich nie abgezogen. Und ich denke, dass die mich ganz oft beschützt hat. Also sei es jetzt da in der Disco oder manchmal auch, wo wir irgendwo hingegangen sind, wo ich bis heute nicht weiß, wo wir da übernachtet haben, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. Und ja, und natürlich durch die falschen Freundeskreise und den Alkohol und auch Beziehungen. Ich bin dann Beziehungen mit Männern eingegangen, einfach weil ich irgendwie immer die perfekte Familie wollte. Und habe mir gedacht, das kann ich mir so irgendwie selber basteln und holen. Aber natürlich hat man da in dem Milieu, in dem ich mich abgeben habe, nicht den richtigen Partner gefunden. Und ja, ich habe meine innere Leere, die Seele muss auch gedankt werden, mit Liebe und eigentlich mit der Liebe Gottes. Und ich habe meine Seele mit allem anderen gedankt, auch mit Computersucht, mit Fernsehschauen. Und meine Seele war innerlich so aufgewühlt und leer, dass ich einfach oft nur habe einschlafen können, wenn ich vorher stundenlang Computer gespielt und Fernseher geschaut habe. Und dann habe ich wirklich so lange Fernseher schauen müssen, bis ich weggeschlafen bin, damit ich irgendwie dann schnell ins Zimmer und richtig einschlafen haben können. Ja, noch immer, wenn ich jetzt auf der Couch geschlafen habe, im Hintergrund das Fernsehgeräusch gebraucht, weil ich mich die Stille nicht ertragen habe, weil dann ist der ganze Schmerz ausgebrochen. Und dann habe ich wieder stundenlang geweint und oft nicht gewusst, warum. Die innere Leere war unmöglich. Eines Tages bin ich dann heim zu meiner Mama nach der Schule und dann sagt sie, sie ist total glücklich, ist sie da gestanden. Sie hat sich auch sehr verändert, nachdem sie zum Glauben gefunden hat. Das ist mir zwar aufgefallen, aber das war mir egal. Und sie hat aber dann wieder gestrahlt und hat gesagt, sie hat eine Überraschung. Und dann habe ich ihr gefragt, ja, was denn? Und sie hat gesagt, ja, wir fahren nach Medjugorje. Und ich habe mir gedacht, ja, Medjugorje klingt nach einem Urlaubsort, so Kroatien und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, ist eine gute Neuigkeit und ich bin natürlich dabei. Und irgendwann später hat sie mir dann gebeichtet, dass Medjugorje ein Wallfahrtsort ist und da war ich absolut nicht mehr beeindruckt und ich war sehr aggressiv und zickig. Und ich war ja echt fast, ich bin ausgerastet, ich bin schier ausgerastet. Und ich habe noch so Leere ausgestrahlt, dass die Mitschüler von meiner Schwester immer Angst vor mir gekriegt haben, wenn ich auf der Bushaltestelle gewartet habe. Es hat sich niemand getraut, mich anzusprechen, weil ich einfach die innere Traurigkeit und Leere ausgestrahlt habe nach außen hin. Die Freudlosigkeit. Und meine Mama hat mich dann aber so überzeugt, dass ich mitfahre Medjugorje mit einem Deal. Also wir fahren eine Woche Italienurlaub und dafür fahre ich mit ihr Medjugorje. Und darauf habe ich mich dann einlassen und ich habe es dann sofort bereut, als wir beim Flughafen waren und ich unsere Reisetruppe gesehen habe. Da waren alle wirklich über 80 und der Reiseleiter, der war fast 90. Und es war für mich und meine Schwester so katastrophal, dass ich die Stunden ausgerechnet habe und gezählt habe, bis ich wieder daheim bin, weil zeitgleich ist natürlich daheim wieder wie immer eine Riesenparty am Wochenende gewesen. Und ich habe ja nur von Wochenende zu Wochenende gelebt. Ich habe die ganze Woche mich nur auf den Freitag gefreut, da kann ich wieder ausgehen. Ich habe mir die teuersten Kleider gekauft in der Boutique. Ich habe mich geschminkt und ich habe noch meinen Körper nicht annehmen können. Das heißt, ich habe mich so hergerichtet, dass wenn ich heute Fotos sehe, ich mich dafür schäme. Aber das waren einfach Masken. Da bist du cool und da gehst du aus. Und die haben bei jedem Menschen einfach irgendeine Maske aufgehabt, wie es viele Menschen heute haben. Ich habe nur für so gelebt, so wie sehen mich die anderen. Ich war nie auf die Idee gekommen, zu fragen, wie sieht Gott mich? Jedenfalls bin ich dann mit nach Medjugorje, war für mich Katastrophe. Zwei Rosenkränze, Kreuzweg jeden Tag, heilige Messe, es waren sogar zwei, nämlich die deutsche und die internationale am Abend, das war das Schlimmste. Und ich bin aber dann eben, ich habe nicht flüchten können. Und dann, ich habe natürlich wie immer das Gegenteil von Liebe ausgestrahlt und dann hat mich meine Mama irgendwann einmal beiseite genommen und hat gesagt, wir haben einen Deal. Und das heißt, dass du dich jetzt die Woche zumindest so benimmst, dass die anderen nicht meinen, du wärst misshandelt oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen gekriegt meiner Mama gegenüber und habe mir gedacht, ich bemühe mich einfach ihr zuliebe. Und habe dann ein freundlicheres Gesicht aufgesetzt. Es war eh nicht ehrlich, aber es war zumindest aufgesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ich bemühe mich wirklich so und gehe beichten. Und dann, meine Mama war natürlich sehr begeistert und hat mir so einen Katechismus hergeschmissen und einen Zettel mit einem Stift und ich habe mich vorbereitet. Und das habe ich sehr gewissenhaft gemacht, weil wenn ich was gemacht habe, dann wollte ich es recht machen. Meine Schwester und ich, wir haben uns also vorbereitet. Es war ein A4-Zettel vorne und hinten vollgekritzelt mit Rotstift. Ich habe den Zettel heute noch. Und dann bin ich zur Beichte und dann habe ich mir gedacht, ja, Beichtstuhl. Aber da waren zig Beichtstühle und dann habe ich endlich einen Deutschen gefunden und da war eine ewige Warteschlange, länger als beim Supermarkt. Und das war natürlich heiß, obwohl es schon September war und ich bin ganz hinten in der Sonne gestanden. Ich wollte mehrmals flüchten, aber ich habe mir gedacht, nein, wenn ich was mache, ziehe ich es durch. Und dann sehe ich immer, wenn die Menschen aus dem Beichtstuhl kommen, dass die weinen und total Tränen überströmt und dann schaue ich mal, was da drin passiert und sehe einfach so die Tempobox. Da denke ich mir, wo bin ich da gelandet und was passiert da drinnen? Und ich war wirklich so nervös, nervöser als vor Schularbeiten. Und bei Schularbeiten war es in der Schule mittlerweile so weit, dass ich vor den Schularbeiten abgehaut bin. Also ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich schreibe die Schularbeit nicht mit und die Lehrerin ist mir bis ans Klo nachgerannt und hat mich verfolgt und wollte mich mit Kaffee und allem Möglichen überzeugen, doch bitte die Schularbeit mitzuschreiben. Und ich war da, ich habe einfach vor allem Angst gehabt und bin geflüchtet. Und da wollte ich beim Beichten auch flüchten, aber ich bin dann wirklich so weit gewesen, dass ich drinnen war beim Priester, habe meinen Zettel voll nervös ausgepackt und gesagt, ich fange an. Und der hat einfach mich voller Liebe angeschaut. Das war eh schon das, wo man denkt, was strahlt er da aus? Und er war wie ein Papa, so. Er hat so das Väterliche und das, wie Gott, einfach, er hat die Liebe so ausgestrahlt. Darum habe ich mit ihm nicht besser sein können. Und habe halt dann auf alle seine Fragen geantwortet. Er hat gefragt, wie heißt, woher ich bin. Und ich wollte immer danach, ja, ich habe die Frage beantwortet und wollte weitermachen. Und gesagt, ich fange jetzt an. Hat er wieder gefragt, ja, wie geht's da überhaupt? Und er hat mich so in ein Gespräch verwickelt, dass ich schlussendlich sicher fast eine Stunde da drinnen war bei ihm und geredet habe. Ich habe geweint mit ihm und er hat mich getröstet. Ich habe mich noch nie bis dahin mit jemandem so offen über meine Seele und über mein seelisches Leid geredet wie mit ihm. Und er hat mich so getröstet wie Gott. Und ich habe da schon gespürt, dass eigentlich Gott selber, Jesus selber im Beichtstuhl sitzt. Ich habe das danach einmal schon einmal im Vortrag auch gehört, aber da habe ich es schon das erste Mal gespürt und irgendwie schon erkannt. Und habe danach beichtet und er hat so mir die Barmherzigkeit entgegengebracht. Ich wollte immer voll nervös wieder loslegen und weitererzählen. Und er hat bei allem, was ich gesagt habe, bei dem, wo ich mich so geschämt habe, er hat immer barmherzig reagiert. Das war für mich auch nicht zu verstehen. Und ich habe mich so angenommen gefühlt. Und nach der Beichte war es, als wäre ich wie von einer schweren Krankheit geheilt gewesen. Also es ist so wie was abgefallen, so erloscht, so meine Masken. Also ich habe kennen wieder, ich habe langsam so erfahren, wer bin ich und habe einfach die echte Ricarda wieder gefunden. Also nicht ganz zu ihr gestanden, aber ich habe sie zumindest gefunden. Und ich bin dann aussie, strahlend und Tränen überströmt, einfach glücklich. Und dann steht hinter meine Schwester, die war hinter mir in der Warteschlange, die hat mich angeschaut, als wäre ich ein Geist. Die hat nicht gewusst, was mit mir passiert ist und hat mich noch gefragt, weißt du, wie lange du da drinnen warst? Und ich gesagt, ja, und du musst jetzt da ganz schnell rein und es war super. Und ich bin dann eben sofort nach vorne, da war wieder Messe und danach Anbetung. Und nur dieses Mal war es so, dass nach der Messe, normalerweise habe ich schon während der Messe der Mama immer deutlich gemacht, dass es einfach zu lang ist und dass ich keine Lust mehr habe und aufs Klo muss und ich habe Hunger und ich packe es nicht mehr und ich bin mir, die haben gesumst wie ein Dreijähriger. Und da bei der Messe, nach meiner Beichte, war ich aber richtig dabei. Darum war es für mich überhaupt nicht langweilig, ich war wirklich richtig anwesend. Und meine Mama wollte dann gehen und hat gesagt, ja, du wartest eh sicher schon lange, bis endlich vorbei ist. Und ich gesagt, nein, bleib nur da. Und dann hat sie mich angeschaut, bist du krank? Und ich gesagt, nein, ich bleibe wirklich nur da, ich bleibe jetzt nur bei Jesus. Und sie ist dann mit meiner Schwester in die Pension und ich bin nur Anbetung geblieben. Und ich bin wirklich, bis die meisten Leute weg waren, ich bin immer noch vor dem Kreuz gekniet und ich wollte nicht weg. Ich habe nämlich das erste Mal mit Jesus so im Dialog geredet, nicht nur auswendig gelernte Gebete, die herzlos einfach heruntergerattert, sondern ich habe da wirklich von Herzen gebetet. Ich habe ihm mein Herz geöffnet und ich habe auch wieder erkannt, dass da Jesus hängt, aber dass er auch mein Gott ist und dass er für mich am Kreuz gestorben ist, aus Liebe zu mir. Und habe das erste Mal so ein bisschen was von seiner Liebe gespürt und ihm auch darauf antworten können und ihm zurückgeschenkt. Und ich wollte da gar nicht mehr weg vom Kreuz. Ich wollte einfach da bleiben. Und ich habe gewusst, ab heute, ab dem Zeitpunkt, verändert sich irgendwas in meinem Leben. Es wird nicht sofort sein, aber ich habe gewusst, jetzt ändert sich was. Und ich bin dann heim und meine Cousine hat schon auf mich gewartet, weil die wollte jetzt natürlich hören, wow, die Wallfahrt war furchtbar und die ganzen Omas und Opas und es war schrecklich langweilig. Und dabei war ich aber die Einzige, die einfach nicht heim wollte von der Wallfahrt. Also wir haben uns dann am Flughafen von Omas und Opas verabschiedet, aber ich habe die alle umarmt und ich wollte sie gar nicht mehr loslassen. Ich war wirklich nervlich, ich wollte einfach bleiben, ich habe geheult wie ein Kind. Und habe mich einfach verändert. Und daheim war dann meine Cousine und hat gefragt, und wie war deine Wallfahrt? Und ich habe gesagt, es war unglaublich, es war so schön, es war unglaublich, ich kann es nicht erklären. Und sie hat dann gesagt, du hast dich sicher verliebt und jemanden kennengelernt. Und ich gesagt, nein, habe ich sicher nicht, es waren nur Omas und Opas, da war niemand für mich in meinem Alter dabei. Aber ich bin sehr glücklich. Dann hat sie gesagt, nein, sicher, jetzt gib's halt zu, was war. Und dann habe ich eben meine Marienstatue ausgepackt und die habe ich in meinem Zimmer am obersten Kasten hingestellt, da steht sie heute noch, und habe gesagt, schau, das ist die Himmelmama, auch deine Mama. Und dann hat sie sich gedacht, die hat die tolle. Und dann habe ich das nächste Mal mein Kreuz ausgepackt und in die Wand geschlagen, weil ich habe ein schönes Kreuz gekauft, steht auch noch in meinem Zimmer. Und meine Cousine war immer noch fertiger, sie hat nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich habe so viel gestrahlt und so viel geredet, also tagelang. Wir sind jeden Tag spazieren gegangen. Normalerweise bei den Spaziergängen habe ich immer gejammert und gesumst und Liebeskummer und alle möglichen Probleme. Und von da weg habe ich aber immer nur geschwärmt von Medjugorje, von Jesus und von Maria. Und bis sie irgendwann gesagt hat, Ricarda, ich gehe nicht mehr mit dir spazieren, ich kann es nicht mehr hören. Und dann habe ich mir gedacht, einfach, ich bete einfach, dass sie mal mitgeht. Und Gott hat eben da in meinem Leben ganz deutlich gesprochen, aber ich war immer noch zwischen zwei Welten. Ich war hin und her gerissen. Ich habe so meine Masken noch nicht alle, ich habe immer wieder, wenn ich beim Ausgehen war, die Maske aufgesetzt, so Party machen und Party Queen. Und ich habe in der Schule immer die Maske aufgesetzt, ich muss die Streberin sein und muss Leistung bringen. Daheim wollte ich einfach die brave Tochter sein. Ich habe so ein Doppelleben geführt. Ich bin ausgegangen und habe Party gemacht. Ich bin aber dann freiwillig, also am Sonntag in die Kirche, also wirklich dann aus eigenem Willen, weil ich einfach Jesus kennengelernt habe und anfangen wollte, ihm nachzufolgen. Aber ich war immer noch zwischen zwei Welten. Es war ein Doppelleben. Und ich habe mich jeden Sonntag in der Kirche geschämt. Ich bin am Abend gegangen, weil ich bin natürlich so lange ausgegangen, dass ich das am Vormittag hätte nie gepackt. Also bin ich am Abend gemessen. Und ich habe mir immer gedacht, boah, Jesus, mach alles gut, was ich gestern wieder angestellt habe. Ich war immer mit so einem schlechten Gewissen in der Kirche, weil ich gewusst habe, ich führe ein totales Doppelleben und bei vielen Menschen verleugne ich Jesus und meinen Glauben. Und ich kann nicht beiden dienen. Ich kann nicht Jesus nachfolgen, der sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann kann ich nicht gleichzeitig allen Lügen in der Welt glauben und hinterherrennen. Du bist nicht, du schau mal, du musst ausschauen, dass du besser ausschaust, du musst mehr Geld haben, du musst mehr Leistung bringen. Das zählt im Leben, es zählen die äußeren Werte, es zählt Macht, Besitz, was du hast. Die ganzen Lügen in der Welt, denen bin ich total hinterhergerannt. Mode, ich bin jede Woche shoppen gegangen fürs Ausgehen. Und dass ich jede Woche was anderes habe zum Anziehen. Und die haben einfach alle Lügen der Welt geglaubt und irgendwie war da nur Jesus, die Wahrheit. Also habe ich gemerkt, es funktioniert nicht beides, der Wahrheit oder der Lüge. Irgendwo muss ich mich entscheiden. Ich habe dann aber eine gute Gemeinschaft kennengelernt, die Familie Mariens. Und die haben in Kundl in Tirol immer so Jugendtreffen und da habe ich dann angefangen hinzugehen. Und ich bin da natürlich auch jedes Jahr Medjugorje seitdem. Ich bin seit meiner Bekehrung da jedes Jahr in Medjugorje gewesen beim Jugendfestival und ich habe sogar eigentlich nie ein Jahr auslassen, sondern bin dann meistens sogar zwei oder dreimal in Medjugorje gewesen. Und habe auch die gläubigen Freunde kennengelernt und gefunden und habe mich allmählich langsam wirklich gemerkt, ich will mehr Jesus. Ich habe gewusst, da ist die Wahrheit und da muss ich hin. Und dann ist es aber dann so weit daheim gekommen, dass ich so mit der Mama mal, ich war ja kein einfaches Kind, bin zusammengekracht mit ihr und bin einfach ausgezogen und abgehaut und habe dann in Innsbruck gewohnt und habe da irgendwas angefangen zu studieren, ich habe nicht gewusst was und ich habe dann in irgendeinem kuriosen Lokal war ich Kellnerin, habe nie eine Vorlesung, zwei oder dreimal Vorlesung besucht, eine Arbeit geschrieben und sonst immer nur eine Party gemacht und ich habe gemerkt, irgendwie geht es so nicht weiter und habe dann Gott angefleht und gebeten, er muss irgendwie in mein Leben eingreifen. Es geht so nicht und bin dann wirklich jeden Tag in die Kirche und habe gebrüllt und gesagt, Jesus, du musst mir helfen, weil es ist natürlich auch noch eine Beziehung zerbrochen, da war ich am Boden zerstört, ich habe gesagt, Jesus, du lässt mir ein gebrochenes Herzen sterben und Gott hat aber wieder eingegriffen. Ich habe immer so ein Problem gehabt, Menschen oder zu vertrauen und jemandem die Führung in meinem Leben zu überlassen. Beim Tanzkurs, Männer normalerweise führen, wenn ich mit jemandem getanzt habe, sind immer ich geführt. Und genauso war es in meinem Leben. Gott hat einfach nicht führen dürfen. Es hat einfach immer ich gemacht und alles, was ich selber gemacht habe, ist daneben gegangen. Und da habe ich ihm dann aber erlaubt, bitte beruflich zu sorgen. Und dann bin ich weg von dem Studium und habe gehört, da irgendwo gibt es noch was Pädagogik-Ähnliches, kannst du studieren. Dann habe ich mir gedacht, ja, wird es so Sozialpädagogik sein, probieren wir es halt einmal. Und dann bewirbe ich mich und Vorstellungsgespräch, es war eh schon Anmeldefrist eigentlich fertig, aber sie haben gesagt, sie würden mich noch nehmen, was eh schon für mich, war ich schon skeptisch. Und dann sitze ich da und merke, es fällt immer der Unterricht und Lehrer und dann denke ich mir, na bitte, aber jetzt, ich bewirbe mich nicht als Lehrerin oder halt für die Ausbildung zur Lehrerin. Und dann höre ich Religionsunterricht und Religion und dann denke ich, na, das darf nicht wahr sein. Ich bewirbe mich gerade für ein Studium als Religionslehrerin. Und es war einfach nichts anderes mehr frei, also habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt ein Semester durchziehen. So schlimm es ist, ich wollte nie Lehrerin sein und schon gar nicht Religionslehrerin. Und da waren nur 4 Studenten, darum haben sie mich so bereitwillig noch aufgenommen so spät, weil nur 4 Leute waren. wollte ja kein anderer. Und dann habe ich es halt angefangen und wollte es durchziehen, das Semester, bis ich mich woanders wieder bewerben kann. Und habe dann das erste Mal unterrichtet, ein Praktikum gehabt, in einem Sitzkreis mit Volksschulkindern und haben müssen ihnen eine Jesusgeschichte erzählen. Und in dem Moment habe ich gewusst, die Kinder haben mich angestrahlt mit leuchtenden, offenen Augen und die Lehrerin hat danach gesagt, die seien so an deine Lippen gekränkt, wie du das erzählt hast, die Geschichte über Gott. Die waren alle voll dabei und das hat sie so begeistert, dass in mir da eine Freude entstanden ist und ich mir gedacht habe, das kann wirklich der richtige Beruf sein. Also habe ich beschlossen, das Studium fertig zu machen und zu unterrichten. So hat Gott meinen Beruf gelenkt. Das war eigentlich wie von der Mutter Gottes eingeschupft in die Schule. Ich wollte da nie hin. Aber die hat mich richtig geschupft. Und ich war dann da und bin dann immer mehr meinen Weg mit Jesus gegangen und habe mein Doppelleben abgeschafft. Das heißt, ich bin dann angefangen durch meine gläubigen Freunde und die Familie Mariens, die Gemeinschaft und die Jugendtreffen, habe ich es geschafft, ganz Ja zu Jesus sagen und das Doppelleben und die alten Sachen, ich gehe immer noch gern aus und tanzen, aber mit den richtigen Leuten und im richtigen Maß. Und so, dass wenn Jesus dabei wäre, er keine Angst bekäme, wenn er mir zuschauen müsste, sondern wirklich so, dass Jesus auch immer dabei sein könnte. Und dass ich einfach gelernt, nicht unter dem Blick der Menschen zu leben und was immer allen alles recht machen. Du kannst nie allen Menschen alles recht machen, sondern ich habe gelernt, unter Gottes Blick zu leben. Was denkt er von mir? Ich lebe ja für ihn und will es ihm recht machen. Und ich werde mich eines Tages vor ihm rechtfertigen und nicht vor meinen Mitmenschen. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten und habe aber irgendwie gebetet, ja Gott, ich will schon ein Zeichen. Ist das der richtige Beruf? Weil es ist manchmal sehr schwer, Religion zu unterrichten in der Hauptschule und bei den Pubertierenden. Die waren genauso, wie ich damals war. Ich habe sie eh verstanden, aber wie wolltest du ihnen was von Gott erzählen? Ich habe immer gebetet, dass Gott und Jesus, also dass die Mutter Gottes und Jesus mit in meinen Unterricht gehen. Das habe ich gebetet, dass jede Unterrichtsstunde, die ich halt mit Mutter Gottes und mit Jesus. Und so hat es dann angefangen, also ich habe ganz arge Klassen gehabt. Ich arbeite im Tourismusgebiet und da sind die Kinder, haben materiell alles, aber emotional, von Liebe und so weiter, moralische Werte fast keine. Und dann kommt natürlich, die kriegen oft 300 Euro, 12 Jahre 300 Euro zum Shoppen gehen. Also ich war mit 12 Jahren immer mit der Mama einkaufen und nie alleine mit 300 Euro in der Stadt. Aber das war da, die haben sich mit 11 Jahren schon geritzt, die haben mit 12 Jahren schon Pornografie angeschaut, mit 12 Jahren schon Nacktfotos verschickt und sich auch von Facebook ausgezogen. Solche Schüler habe ich da gehabt. Und dann kommt einmal also ein Pubertierende zu mir und sagt, ja, Frau Gasser, du kannst uns nicht beweisen, dass es Gott gibt. Und dann haben wir gedacht, ja, habe ich gesagt, ja, liebes Fräulein, du kannst das selber beweisen. Geh mal mit Wallfahrten oder Jugendtreffen und gib ihm eine Chance in deinem Leben, schau das an, bevor du schimpfst. Und um dieselbe Zeit war auch ein Schüler, der war auch sehr verhaltensauffällig. Sein Papa ist eben gestorben beim Motorradunglück und dann war er einfach nicht mehr zu bändigen. Und da haben in der Klasse im Marienmonat Mai gesagt, sie sollen jetzt einen Brief an die Mutter Gottes schreiben. Und dann hat dieser Schüler nur einen Satz geschrieben und ich habe innerlich gekocht und habe mir gedacht, so, ich mache dem jetzt klar, wenn ich sage, einen Brief, meine ich nicht einen Satz. Und dann haben wir gedacht, wolltest du schimpfen? Und wenn man denkt, na lass, irgendwas hat mich abgehalten. Dann habe ich die Briefe eingesammelt, die waren eigentlich alle verschlossen und seiner ist mir aber offen auf dem Teppichboden gelegen und dann schaue ich und dann weiß ich genau, von wem er ist, weil alle anderen haben einen Brief geschrieben und nicht nur einen Satz. Und dann steht in dem Satz, lieber Gott, liebe Himmelmama, ja mach das bitte, dass fürs Fräulein in Religion ein Wunder passiert, damit sie glücklich ist. Da haben wir gedacht, Gott sei Dank kann ich nicht schimpfen. Also, so liebes Gebet für mich. Und die haben wir gedacht, Gott sei Dank kann ich nicht schimpfen. Und das Wunder, das er gebeten hat, ist dann passiert. Das war nämlich die Bestätigung, dass das der richtige Beruf für mich ist. Und zwar, ich habe ihnen einen Trailer zum Pfingstfest gezeigt in Salzburg. Und haben mir gedacht, ich habe das noch nicht gekannt bis dahin. Ich habe mir gedacht, da fahre ich mal hin. Und dann habe ich das in die Kinder gezeigt und ich sage, ja, ich werde mir das Hure eh mal anschauen dieses Jahr und fahre da hin und ziehe jetzt, Kirche muss nicht langweilig sein und habe ihnen das halt gezeigt. Und in der Klasse, in der eben ganz viele Verhaltensauffällige waren und die Pubertierende zu mir gesagt hat, ich kann ihnen nicht beweisen, dass es Gott gibt, in der Klasse hat sich die halbe Klasse auf einmal angemeldet. Dass ich gesagt, dürfen wir da mitfahren? Da sage ich, ja, wenn du willst, natürlich darfst du mit. Und dann haben sie gesagt, ja, passt. Dann habe ich mir gedacht, ja, die reden krass, gell? Kinder halt. Und nächste Stunde waren alle, also waren halb, die halbe Klasse angemeldet. Und nochmal, ich schon denke, na, das darf nicht wahr sein, was mache ich mit denen da? Und da ist nur ein Schüler dabei gewesen, von dem ich dann kurz vor Abfahrt erfahren habe, dass er ein Auto angezündet hat. Man denkt, der kifft, also kifft mit 13 Jahren, zündet Autos an und ich habe den jetzt bei so einem Wochenende dabei. Da war ich echt nervös und habe gesagt, Jesus, wir machen so, ich nehme sie mit, ich schaue, dass sie sicher in den Bus kommen und sicher in Salzburg aussteigen, aber du bist dafür verantwortlich, dass die folgen und du passest auf sie auf. Du hast die Erziehungsberechtigung, ich nehme sie nur mit und du kümmerst dich um sie. Und dann sind wir angekommen, sie waren aufgeregt und ich noch viel mehr. Und dann haben wir die Eintrittskarte gekriegt und da ist das Programm drauf gestanden. Natürlich Katechese und Morgenlob und Heilige Messe, Vortrag und Abend der Barmherzigkeit. Und dann schauen sie mich an und sagen, ist das Ihr Ernst? Und dann sage ich, was denn? Den ganzen Tag in der Kirche? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schauen wir mal. Und dann habe ich in meinem Kopf schon Notfallprogramm zusammengestellt, McDonalds und Haus der Natur. Und dann habe ich gedacht, irgendwie kann ich sie schon beschäftigen. Und dann sind sie mitgegangen, aber kaum waren wir in der Kirche, waren die brav, die waren so brav, die haben das noch gar nie erlebt. In der Schule haben wir oft zu viert oder zu fünft gleichzeitig die Eltern angerufen. Da war ich mich aufgeregt, dann habe ich gesagt, ich rufe den Vater an von dem Schüler und der Musiklehrer und die Deutschlehrerin sagen, ja, gib mal den Hörer gleich weiter, ich habe auch noch was zu sagen. Also wir haben da einen Hörer, das waren arge Schüler, das waren nicht die bravsten, sondern die ärgsten zwei Schüler, die da dabei waren. Es waren mehrere, aber zwei der schlimmsten waren dabei. Und die waren dann da. Ich bin schon hinten gestanden und wollte schon, dass sie alles im Überblick haben und falls sie rausrennen, dass ich sie abfange. Aber die waren voll begeistert. Kaum hat die Musik gespielt, haben sie mitgeklatscht, mitgebetet mit offenen Händen, so wie es bei den Lorettos üblich ist. Und die waren voll dabei. Das ganze Wochenende. Am Abend der Barmherzigkeit habe ich mir gedacht, das ist ihnen sicher zu lang. Fast 2 Stunden. Aber die wollten ganz vorne sitzen. Und ich habe mir gedacht, aber 10 Minuten, Viertelstunde gebe ich ihnen, danach ist sicher zu lang. Und dann, nach einer Viertelstunde höre ich, wie sie so um mit Tempos und ich höre, dass sie unruhig sind. Und dabei haben sie sich nur die Tempos ausgepackt, weil sie so berührt waren, dass sie alle geweint haben, wie kleine Kinder. Ich habe mir gedacht, Jesus, was hast du mit denen gemacht? Ich kenne die nicht wieder. Aber Gott hat es geschafft, an dem Wochenende die total zu verwandeln. Und dann hat der Priester gesagt, aufgerufen zu einer Lebensübergabe und ich wollte zu meinen Schülern sagen, ja, das wäre was für euch. Da waren sie schon vorne beim Allerheiligsten. Ich bin gar nicht nachgekommen, ich bin gerade und gerade nachgesprungen und die waren schon vorne. Und sie haben gesagt, es war das schönste Wochenende in ihrem Leben. Eine Schülerin, ganz eine kleine, rotzfreche Schülerin, die war nur so klein, aber oho, ist dann zu ihrer Mama und dann hat die Mama gefragt, und wie war denn das katholische Wochenende da? Dann hat sie gesagt, ja Mama, es war das schönste Wochenende in meinem Leben. Dann sagt die Mama, na ernsthaft jetzt? Dann sagt sie, ja, wenn ich das doch sage. Und die haben wochenlang in ihrem WhatsApp-Status eben Pfingstfest und Dom und Salzburg und Herzl, Glaube, alles so drinnen gerade im Status. Und auch in der Klasse, die Schüler sind dann auch mit nach Medjugorje gefahren. Und ich fahre also seit dem Unterricht jedes Jahr mit meinen Schülern nach Medjugorje und zum Pfingstfest. Und die Schüler waren noch immer total begeistert und verändert. Die meisten fahren auch immer wieder mit. Und Gott hat einfach mir da bestätigt, dass das der richtige Beruf ist. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, Religionslehrerin zu sein. Ich habe mir nie gedacht, dass sowas mich erfüllen könnte. Und heute bin ich so glücklich mit meinen Schülern. Ich habe Schüler, die jetzt mittlerweile schon über 18 sind. Meine ältesten Schüler sind jetzt 19, schon lange ausgeschult, aber die melden sich immer noch bei mir, fahren immer wieder mit, führen Gebetstagebücher und so. Die ist unglaublich. Wenn ich Gebetsanliegen habe, ich kann mittlerweile sogar zu meinen Schülern gehen und um Gebet bitten. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, die heißt Pray Gang, also Gebetsgang. Das war ihr Name, der Name war nicht meine Idee, aber sie wollen jetzt, haben jetzt richtiges Feuer, sie wollen auch in ihrem Heimatort das weitergeben. Die geben auch Zeugnis schon, die Kinder geben Zeugnis. Und eine hat mir zum Lang gerufen, wow, Frau Gasser, ich habe das erste Mal Zeugnis geben über Gott und Medjugorje und so. Ich bin richtig stolz auf die Kinder, wirklich. Kinder, die sind so offen, die waren so offen und die kannst du begeistern. Letztes Jahr, vorletztes Jahr war ich wieder beim Pfingstfest und ich habe aber gemerkt, irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas fehlt. Und dann hat in Salzburg beim Pfingstfest der Georg Meyer Mellenhof, also der Gründer von der Loreto-Gemeinschaft, über Jüngerschaft geredet. 9 Monate Jüngerschaft Jesus nachfolgen, 9 Monate Jüngerschaftsschule. Und ich habe mir gedacht, zuerst einmal denkt, na, so langweilig, wer macht denn sowas? Ich folge eh schon Jesus nach, ich bin Religionslehrerin, was soll ich noch machen? Und dann hat er nochmal darüber geredet und auf einmal war in mir so wie ein Feuer. Von null auf jetzt ist mein Herz hat geklopft und ich wusste, eigentlich will ich das, eigentlich will ich das. Und ich nicht wusste, warum, ich war so verwirrt, aber ich war richtig in den Tränen nahe, wie er da Werbung gemacht hat. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe nie was gespart, weil ich habe oft, wenn die Schüler sich Medjugorje nicht leisten haben können oder die Eltern ihnen das verboten haben, habe ich geschaut, dass sie Geld auftreiben oder haben selber ihnen noch was gegeben. Und ich habe nie was gespart. Und die Jüngerschaftsschule, die kostet natürlich im Monat 600 Euro. 9 Monate. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht machen. Jesus, das kann ich nicht machen. Ich habe nichts auf der Seite, musst du sagen. Weil ich gehe dann ein Jahr nicht unterrichten, habe ich kein Gehalt, wo kriege ich das Geld her? Und ich habe gesagt, Jesus, sorge du. Wenn du willst, dass ich das mache. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und dann bin ich eines Tages wieder mit meiner Cousine, die nichts mehr von Medjugorje mal wissen will. Jetzt mittlerweile will sie mitfahren, will sie sogar mit. Also mittlerweile nach 7 Jahren habe ich sie soweit. Und dann waren wir in der Werkstatt, das ist ein Restaurant. Und ich sitze so mit ihr da und haben beschlossen, essen zu gehen und danach wollten wir ausgehen. Und dann haben wir schon bezahlt, Essen bezahlt und wollten gerade gehen, so Richtung Disco. Und dann hat sie nur jemanden gekannt, dann sind wir doch noch da stehen geblieben und ich habe noch eine mit ihr geraucht. Und auf einmal kriege ich ganz viele Anrufe. Und dann denke ich mir, was ist denn los? So viele Anrufe. Und dann gehe ich ans Klo telefonieren und ruft mich genau dieses Restaurant an, wo wir gerade drin waren. Dann denke ich mir, was wollen die? Ich habe bezahlt und wie rufen die mich an? Wieso haben die meine Nummer? Und dann haben sie gefragt, wo ich bin. Und dann sage ich, ja, ich bin gerade da im Klo, da bei euch im Klo. Dann sagen sie, ja, du hast die Harley Davidson gewonnen. Dann sage ich, was? Und dann war vor dem Lokal, auf der Terrasse, Motorrad eben für Harley Davidson haben sie verlost und ich habe gewonnen. Ich habe vor Monaten einmal bei so einem Ding mitgemacht und habe das schon wieder vergessen und habe die Harley Davidson im Wert von 11.000 Euro gewonnen. Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, Pläne, Urlaubspläne, was ich alles mache und was ich mir alles kaufe. Und dann sagt meine Cousine, das gibt's nicht. Siehst du, jetzt kannst du das machen. Dann sage ich, was machen? Ja, die komische Jüngerschaftsschule, von der du geredet hast. Und dann schießt man erst, das Geld ist von Gott. Das ist für die Jüngerschaftsschule. Das ist meine Antwort, wo ich gesagt habe, Jesus, sorge du, wenn du das willst. Und dann bin ich die 9 Monate in Salzburg in der Jüngerschaftsschule gewesen. Also da war ich ein Jahr nicht an der Schule. Mittlerweile bin ich wieder bei meinen Schülern. Und in dem Jahr habe ich einfach nochmal mehr gelernt, die Beziehung zu Gott zu stärken und zu festigen und echt zu leben. Ich habe das Wichtigste gekriegt, was ich gebraucht habe, und das war das Fundament. Und einfach meine Identität. Wer bin ich eigentlich? Und da habe ich in den 9 Monaten gelernt, dass ich einfach Tochter Gottes bin. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind echt Kinder Gottes. Und wir haben eine Würde. Wir sind nicht irgendwer. Und wir haben nicht nur Würde und eine Identität in Gott. Wer seine Identität in Gott gründet, den kann niemand fertig machen. Wenn du Gott hast, hast du alles. Und du bist sein Kind sogar. Er ist nicht nur dein Herr, sondern du bist sein Kind. Und das habe ich da gelernt. Tochter Gottes zu sein, dass ich Würde habe und dass ich auch eine Mission habe. Und zwar als Tochter Gottes, meine Mitmenschen, die ja meine Geschwister sein, meine Brüder und Schwestern, die will ich auch zu der Identität führen und ihnen einfach lehren, dass sie auch Kinder Gottes sein. Also wir sind auf der Welt mit einem Auftrag, nämlich unsere Geschwister von unserem Vater zu erzählen und sie zu ihm zurückbringen. Und das habe ich da gelernt. Und das hat mich nochmal mehr glücklich gemacht und gestärkt. Und ich habe auch gelernt, dass Gott sich in dem Maße uns offenbart, indem wir danach fragen. Wenn ich einfach lebe ohne Gott und mir die Ohren zuhält und immer selber führe und herrsche in meinem Leben, ja, er kann sich nicht aufdrängen. Er drängt sich dir nicht auf. Aber wenn du danach fragst, dass er sich dir offenbart und eingreift, dann wirst du Wunder erleben. Und ich habe noch nie so viele Wunder erlebt wie in den 9 Monaten. Ich habe Wunder erlebt, die habe ich für unmöglich gehalten. Aber ich habe gelernt, bei Gott ist nichts unmöglich. Und seine Sehnsucht, uns zu offenbaren, ist größer als unsere Sehnsucht, dass er sich uns offenbart. Er will sich uns offenbaren. Er will, dass wir Wunder erleben. Und ich habe gelernt, einfach weil ich immer denke, ja Gott, hörst du meine Gebete überhaupt und so weiter. Gott interessiert sich für alles in deinem Leben, nicht nur für die großen Probleme, sondern für jedes klitzekleinste Problem, das dir nur so unbedeutend erscheint. Weil die Seher haben mit der Mutter Gottes auch über Fußball und über Sachen reden können, die eigentlich doch so unbedeutend scheinen. Aber sie haben mit der Mutter Gottes darüber geredet. Also kann ich mit Jesus auch über alles reden. Ich habe gelernt, wenn ihr ein Problem habt, gehe ich nicht zuerst zu 5 Menschen, die mir eh nicht helfen können, die können mich trösten. Und so. Aber richtig helfen kann man nur Gott, also warum nicht gleich zu ihm? Und ja, er spricht zu uns. Und ich habe oft gedacht, ja, vielleicht kann ich ihn gar nicht verstehen. Doch, weil seine Fähigkeit, zu uns zu sprechen, ist größer als unsere Unfähigkeit, dass wir ihn nicht verstehen. Versteht ihr? Also er schafft es, uns Zeichen zu geben. Wir müssen einfach ein offenes Herz haben und vertrauen, wie ein Kind. Und egal, wo wir im Leben stehen, Gott kann immer alles zum Guten wenden. Egal, wo du stehst. Egal wie unglücklich du bist und wie aussichtslos es scheint, ich habe noch andere Menschen erlebt. Und meine Mitjünger, deren Zeugnisse, ich habe oft geweint, wenn die ihr Zeugnis erzählt haben und ich mir gedacht habe, vor Gott, der schaut echt auf jeden, der wirkt in jedem Leben so Wunder. Und alles ist, man sieht erst Jahre später oft, wie alles so gefügt war, von deiner Kindheit weg bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist. Und er hat den Plan bis zum Lebensende und noch weiter. Und ich möchte einfach euch das Vertrauen oder euch mitgeben, einfach ganz Gott zu überlassen und ihm total vertrauen. Einfach fallen lassen in die Arme Gottes. Oft, wenn ich schlafen gehe und es geht gerade überhaupt nicht gut oder ich habe Sorge, dann stelle ich mir einfach vor, wie ich wirklich mit der Hand der Mutter Gottes einschlafe und an der anderen Hand Jesus und so kann ich in Frieden schlafen, wenn ich gar nicht kann. Ja. Und also einfach nie vergessen, ihr seid Söhne und Töchter Gottes und er hat einen Plan in eurem Leben und überlasst es euch ganz ihm. Amen.